Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Prognose der Ärzte gut überlebt hat und hat sich dadurch, vieles neu wahrgenommen und sich auf einen empirischen Forschungsweg begeben. Und von diesem Forschungsweg, von Stimmen, von Menschen, die diesen Forschungsweg begleitet haben und von ihm profitiert haben, handelt dieses Buch »Ein reiches Leben durch die ureigene Schöpferkraft«. Und von dieser Schöpferkraft werden wir jetzt einiges hören. Frau Dorant wird lesen, sie wird sprechen und wenn Sie Fragen haben, auch Fragen beantworten. Frau Dorant.
Guten Tag. Ich beginne mit Lesen und nachher, wenn Sie mögen, können Sie fragen. Also ich habe geforscht, weil kein Mensch mit Leben, mit Sterben, mit Krankheiten oder irgendwas umgehen kann. Wir denken nur, wir können das. In Wahrheit nicht. Wir haben die beste Medizin, wir haben alle Möglichkeiten, wir sind kranker denn je, unzufriedener denn je. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas läuft falsch. Oder wir wurden nicht aufgeklärt. Und als ich mir mal die Evolutionstheorie angeschaut habe, der Darwin hat das 1867 gemacht, da ist mir immer wieder klar geworden, wieso hat nie ein Mensch am Mensch geforscht? Immer an Tieren. Unsere Evolutionstheorie, wo die ganze Biologie nachgebaut ist, hat leider nur an Tieren geforscht. Der Mensch ist aber kein Tier. Wir haben etwas ganz Großartiges, jeder Mensch. Der Mensch ist das Größte auf Erden, was es gibt. Und weil er das Größte ist, sollte er auch so handeln. Weil er aber seine Zellintelligenz nicht kennt, nur sein Gehirn, was antrainiert ist, daraus machen wir die ganze Bildung. Wir haben gar nichts, wir haben gar keine Bildung. Wir haben keine Zellintelligenz aktiv. Wir haben den Schöpferfunken nicht an. Der verkümmert mit 3, 4 Jahren, ist er weg. Und dann werden Kinder nur noch Hirn gebildet, trainiert. Und das ist das Drama meines Erachtens der gesamten Welt. Und jetzt fehlt dieser Mensch auf Erden. Er hat ein großartiges Potenzial, wenn er es nutzen würde. Und irgendwie sind jetzt alle auf der Suche. Ich weiß gar nicht, was die suchen. Ich war auch so. Ich habe bis 31 Jahre auch gesucht. Bis mich ein Betrunkener mit 2 Promille totgefahren hat und dann habe ich es begriffen. Nach langem Koma wurde ich dann irgendwann wieder wach. Mit der Perspektive, dass es mich gar nicht mehr gibt, dass ich nie mehr laufen werde, dass ich im Rollstuhl sitzen bleibe. Und es gab keine Lösung. Ich habe mir sie gebaut. Und das ist ein reiches Leben. That's my way. Ich hatte ein facettenreiches, aufregendes Leben. Am 21. Dezember 1984, 12.30 Uhr, war mein dunkelster Tag. Die Feuerwehr schweißt das zertrümmerte Autowrack auf und birgt meinen zerrissenen Körper, der verblutet. Im OP bemühen sich 7 Ärzte viele Stunden um mein Überleben. Sie geben mir 28 Blutkonserven und nach 13-minütigem Lebensstillstand legen sie das weiße Tuch über mich. Das war's mit 31. Einzig der erfahrene Dr. Wieder glaubt an mich und sagt, die ist so stark, die schafft das. Er nimmt das Leichentuch ab und operiert weiter. Nach wochenlangem Koma werde ich wach und liege mit hochgeschraubten Beinen. Das war wirklich ein Gruselkabinett. Hören Sie das gut? Oder muss ich höher gehen? Okay. Ich werde am 10. Juni 1953 mit meiner Zwillingsschwester als 8. Kind in eine Großfamilie geboren. Weil ich nur knapp 2 Pfund wiege, legen sie mich direkt in den Brutkasten, bevor ich sterbe. Werde ich noch schnell notgetauft. Mit 5 Jahren bin ich noch immer zierlich klein und schwach, sodass ich nicht eingeschult werde. Daraufhin schicken sie mich in die Kur. Irgendwie bin ich froh, dass ich für eine Zeit aus meiner armseligen Umgebung herauskomme. Trotzdem plagen mich schmerzliches Heimweh. Erst hier sehe ich, wie schön die anderen Kinder angezogen sind und schäme mich für meine abgetragenen Kleider. Mutti hat immer alles getan, dass ihre Kinder ordentlich und sauber sind. Für neue Kleidung haben meine Eltern kein Geld. In der Kur sehe ich eine Lebensqualität, von der ich immer geträumt habe. Für Mutti ist das Leben mit 10 Kindern hart. 2 Kinder sterben und für ihre 8 Kinder schuftet sie von morgens bis abends im landwirtschaftlichen Betrieb. Schon mit 5 Jahren müssen wir Kinder schwer arbeiten auf dem Feld und im Haushalt helfen. Schularbeiten werden erst gemacht, wenn es dunkel ist. Große Sorgen macht meine jüngere kranke Schwester Ursula, die direkt nach der Geburt eine Hirnhautentzündung hatte. Medizinische Maßnahmen gibt es nicht und Ursula bleibt geistig, körperlich behindert. Jahre später wird sie in der Behindertenanstalt Bethel eingewiesen. Nicht nur der tägliche Überlebenskampf, auch die behinderte Schwester ist für uns alle eine Belastung. Ich habe ein Sonntagskleid und in den Ferien muss ich den ganzen Tag auf dem Feld arbeiten. Für Wünschi ist kein Geld da und die lauten Streitereien meiner Eltern machen uns allen Angst. Mein Vater schlägt meine Mutter und uns Kinder. Mutti weint oft und ich schäme mich, weil ihr viele Zähne fehlen und sie kaum noch was sieht, sich weder eine Brille noch Zähne kaufen kann. Wer nicht fleißig ist, wird im Keller bei den Ratten eingesperrt. Manchmal vergessen sie mich. Dann rolle ich mich auf der obersten Kellertreppe ein, damit mich die Ratten beim Schlafen nicht beißen. An einem Samstag sitze ich mit meiner Zwillingsschwester und meinem Bruder in der Badewanne, als mein Vater wütend durch die Tür kommt. Er brüllt meine Mutter an, drückt ihr den Hals zu und schüttet ihr die Kanne mit heißem Kaffeesatz über den Kopf. Wir springen hilflos aus der Badewanne, reißen meinen Vater weg und retten Mutti. Daraufhin will mein Vater uns Mädchen ins Heim schicken, denn wir arbeiten nicht schnell genug und somit haben wir für ihn keinen Wert. Mutti kämpft dagegen wie eine Löwin und verhindert die Abschiebung. Mein Vater ist am 6.12. geboren und handelt wie ein Nikolaus, verschenkt Haus und Hof. Der Gutmensch verschenkt alles und seine Kinder müssen hungrig ins Bett. Meine Mutter ist am 12.06. geboren. Genau in diesem Gegensatz reiben sie sich auf, bis meine Mutter nach all der Prügel und den Schikanen meines Vaters die Scheidung einreicht. Die Kur hat mir gut getan, ich bin quirlig aufgeweckt, doch ich ecke ständig bei den kleinkarierten Dorfbewohnern an. Deren Opfermentalität, die allgemeinen Konditionierungen, starre Regeln und die Schule interessieren mich wenig. Lieber kaufe ich für die alten Nachbarn ein, wasche und pflege deren wie meiner Oma die Füße und verdiene mir damit ein paar Groschen, sodass ich mir auch die leckeren Krummkugeln beim Bäcker kaufen kann. Mit 8 Jahren sind Rollstuhl mein größter Wunsch. Damit ich mir bald selbst welche kaufen kann, bin ich sehr fleißig. Das wäre jetzt so ein kleiner, so ein bisschen bekannt machen, wie so meine Kindheit war. Und wenn sich heute einer über Kindheit aufregt, Kinderarbeit aufregt, dann frage ich mich immer, wovon die reden. Das war irgendwann mal normal. Und wie Sie sehen, hat es auch nicht geschadet. Weil was ich habe ist, ich habe mein Leben. Ich bin Patent. Ich weiß, wie Leben geht. Das wissen wir irgendwie alle nicht so richtig. Weil Leben ist nicht funktionieren und Leben ist nicht denken. Sondern Leben ist einfach nur erleben. Ich erlebte in meinen jungen Jahren jede soziale Schicht. Armut, Reichtum, Millionäre, ob dick oder dünn, arm oder reich, krank oder gesund. Jede Gesellschaftsschicht erlebt eine andere Art des Hungers. Der eine braucht eine noch schönere Yacht, ein anderer größeres Haus, der nächste kauft sich einen modernen Ferrari, der andere bucht eine teure Fernreise. Sie brauchen auffällende Marken, Mode, sie streben nach sozialer Sicherheit. Milliarden Menschen schreien nach einem Butterbrot. Arme Kinder bitten um eine Handvoll Reis. In dem eigenen Selbstwertmangel schreit jeder nach Anerkennung. Ob ich meine Mutter erlebe oder die Gesellschaft. Ich erlebe exakt den gleichen Inhalt, die äußere Form ist anders. Ob ich mir die Opferrolle meiner Mutter und den anderen Dorfbewohnern anschaue oder die afrikanischen Kinder, die in ihrer Armut betteln. Die Opfermentalität ist immer die gleiche. Die Art und Weise des Hungers ist unterschiedlich. Der Inhalt immer gleich. Jeder hungert. Hunger macht noch mehr Hunger. Schon als Kind habe ich mich gefragt, was der Sinn auf Erden ist. Warum lebe ich? Warum heiraten Männer und Frauen, die sich nicht mögen? Warum gibt es Kriege? Warum, warum, warum? Ich weiß ja selbst nicht, wie Leben geht. Weder meine Eltern noch meine Geschwister, Pfarrer, Ärzte oder meine Lehrer haben mir das Geheimnis des Lebens verraten. Auf was warte ich? Was verlange ich von meinen Nächsten? Es weiß doch keiner, was der Sinn des Lebens ist. Ich sehe und erkenne, dass alle Gegensätze in der Frequenz gleich sind. Wachse durch Höhen und Tiefen, doch identifiziere mich damit nicht. Ende des Jahres ist meine Kosmetikschule fertig und ich mache Pläne für die Zukunft. Ich will als Praktikantin bei Frau Guber in München arbeiten. Als ich von München treffe, treffe ich einen anderen Herrn, der mich nicht mehr aus den Augen lässt. Er lädt mich zum Essen ein, obwohl ich 26 bin und er 56 Jahre ist, erlebe ich ihn wie einen unsicheren Konfirmanden, der mir imponieren will. Später an der Bar wird er lockerer. Ich habe nie so einen verliebten Mann gesehen, wie der mich anschaut, und wir tauschen unsere Telefonnummer aus. Daheim überlege ich mir, ob ich ihn überhaupt wiedersehen will. Bestimmt wieder so ein verheirateter Mann, aber der würde mich sicher nicht so verlieben. Direkt am nächsten Morgen ruft er an und will mich unbedingt wiedersehen. Ich sage, ich muss arbeiten und habe keine Zeit. Als ich dann seine traurige Stimme höre, sage ich, na gut, dann sehen wir uns morgen. Er spricht von seinem Unternehmen und ist überglücklich, dass er mit mir an diesem Tisch sitzt. Hat den gleichen Freiheitsdrang wie ich und ich merke nicht, dass er doppelt so alt ist. Anschließend in der angesagten Disco kommt seine kölsche Frohnatur durch. Wir lachen viel und er riecht so gut. Er tanzt auch so gerne und erst in den frühen Morgenstunden komme ich nach Hause. Er will mich morgen wiedersehen, doch ich zweifle. Dann sehen wir uns regelmäßig, ich bin genauso verliebt wie er und dann haben wir in der gleichen Sekunde den Wunsch nach einem Kind. Auch gefällt es ihm nicht mehr, dass ich in der Disco arbeite und kündige. Monate später bin ich schwanger, mache meine Kosmetikschule fertig und lasse mich in Düsseldorf als Visagistin ausbilden. Auch meine Zukunftspläne gebe ich auf, es gibt nur noch uns. So, das war ein kleiner Einblick in meine Arbeit, in mein Denken, in mein Handeln. Und dann geht es nach vielen Jahren der Harmonie geht's irgendwann weiter, die dann nicht mehr so lustig sind. Wie alles und dann wird meine Tochter geboren. Mein Mann verabschiedet sich von seinem Geschäft, weil er einfach irgendwann erkennt, ohne mich ist das alles ein bisschen anstrengender und schwerer. Und 2 Jahre später ist dann der Unfall. Ich war exakt 2 Jahre auf den Tag verheiratet, wo der Unfall war, und das war's. Ich war 6 Monate verheiratet und nach 2 Jahren kam ich dann mal aus der Klinik und wusste dann irgendwann nicht mehr, wie ich dann weitermachen soll. Weil das kann sich jeder vorstellen, kleines Kind von 2 Jahren, keine Perspektive und irgendwann geht es nicht mehr weiter. Aber ich wusste immer, als ich wach wurde aus dem Koma, wusste ich, irgendwas ist in mir. Ich habe jetzt keine irgendwie Lichter gesehen oder den Tunnel, wo alle von sprechen. Bei mir war das irgendwie anders. Es war so wie Atem, wie Wolken. So. Ich kann auch meinen Atem nicht festhalten. Wenn ich meinen Atem festhalten will, ich schaffe es nicht. Das geht nicht. So, und wir wollen aber unser Leben immer festhalten. Und das entgleitet uns auch immer mehr. Wichtig ist einfach, dass jeder mal erkennt, dass es gar nicht darum geht, dass ich immer das Gleiche mache, dass ich immer in meinem alten Leben rumwühle, sondern dass ich einfach bereit bin, aufstehen und sagen, wenn ich doch ein Mensch bin, dann muss doch eine Kraft in mir sein, wieder aufstehen. Es kann doch nicht sein, dass wir diese Kraft nie mehr wiederfinden, die uns dann so mit 3, 4, 5 Jahren mal verloren geht. Und für mich war klar, dass das ich bleibe nicht im Rollstuhl sitzen, weil das war keine Lebensperspektive für mich. Und dann hat ein Pfirsich mein Leben gerettet. Es war wirklich ein Pfirsich. Ich wollte an den Pfirsich, wir hatten so eine kleine Besenkammer und da kam der Rollstuhl nicht durch. Und ich wollte aber den Pfirsich, das wusste ich. Und dann habe ich mich an diese Regalen hoch nach 5 Jahren im Rollstuhl ein Jahr ohne Bewegung im Bett gelegen, kann sich jeder vorstellen, wie das aussah. Ich habe mir ein Regal hochgerissen, habe einen Pfirsich geholt. Ich weiß nicht, wer vor Ihnen mal erlebt hat, vielleicht mal kurze Zeit, behindert sein, sich nicht bewegen können und immer fragen, wer gibt mir das, wer holt mir das, wer macht mir das, das ist keine Qualität. Ich glaube, dass niemand, dass das Qualität ist. Irgendwann stumpfen wir ab und denken, es ist welche. Aber in Wahrheit ist es keine. Ich glaube nicht, dass diese Qualität irgendjemand Spaß macht. So, und dann bin ich irgendwann aufgestanden, ich habe mir meinen Pfirsich geholt, nach vielen Spielchen und meines Mannes haben wir uns dann irgendwann getrennt und irgendwann wusste ich, wenn ich jetzt nicht gehe, ich habe alles, wo jede Frau verträumt, nur mich nicht, beziehungsweise ich war behindert und da wusste ich, ich stehe auf. Mein Mann konnte da gar nicht mit umgehen. Und dann bin ich irgendwann mal mit 100 Mark aus unserer wunderschönen Villa ausgezogen und hatte ein kleines Kind von 4 Jahren, 2 Krücken. Das war's. Bin ich bei einer Freundin im Gästezimmer geblieben, bis ich dann mein Leben mal ein bisschen geregelt hatte und bin immer weitergegangen. Und ich habe das mit meiner Schöpferqualität gemacht. Die Medizin hat mich einfach stehen lassen. Sie haben einfach keine Lösung für sowas. So. Die Begrenzung der Medizin, das war auch ein Thema für mich, wo ich sagte, nein, ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Begrenzung gibt. Und dann habe ich den Verein, ich habe mich dann hochgerappelt, dann habe ich den Verein, habe ich mich selbst rehabilitiert. Mit dem Verein Wünscht dir was. Der ist weltweit oder bundesweit bekannt. Und ich habe kranken Kindern Herzenswünsche erfüllt. Und diese Wunscherfüllung war mein Privatstudium. Ich wollte wissen, warum werden Kinder, die Krebs haben, so behandelt? Die sind nicht traurig, die Eltern sind traurig. Die haben nicht das Problem, die Eltern haben die Probleme, weil die eine andere Perspektive haben. Ein 6-jähriges Kind sieht das nicht, wenn das Bein abgenommen wird, dass es behindert ist. Das weiß, dass das Bein weg ist, aber das fühlt nicht so wie wir. Wir identifizieren uns sofort mit dem Verlust. So, das habe ich immer wieder in den Reha-Kliniken und so erlebt. Wir identifizieren uns mit so viel Blödsinn im Kopf und kommen da nie mehr raus. Und das ist für mich ein reiches Leben. Aus allen Lebenssituationen, wo auch immer ich drin stecke, da wieder rauskommen. Das ist der Ansatz von einem reichen Leben. Ein reiches Leben hat nichts mit Geld oder Wohlstand. Das ist kein reiches Leben. Das müssen wir auch mal langsam begreifen, dass uns das nicht glücklicher gemacht hat. Klar ist es schön, wenn es uns gut geht, wenn wir satt sind. Aber ein reiches Leben ist das nicht. So, und dann in den Jahren habe ich dann 5 Jahre Wünschte was gemacht. Und dann weiß nicht, wenn einer einen Verein kennt. Viele Vereine haben nachher mehr Intrigen als Spaß an ihrer Arbeit. Und dann nachher ging es auch nicht mehr um die kranken Kinder und auch die ganzen Stars, die Wünsche miterfüllt haben. Ich habe 400 Wünsche erfüllt in 5 Jahren. Und die haben nicht begriffen. Ich habe immer gesagt, ich erfülle Herzenswünsche von Kindern. Für die anderen kam das aber nicht an. Die sagten immer, ach, sie machen den letzten Wunsch. Dann sage ich, wer bin ich? Die Kinder mögen mich nicht, wenn ich da als letzten Wunschtante ankomme. Die machen den Mund zu, die sagen nichts mehr. Also es waren Herzenswünsche. Das hat so viel Spaß gemacht und das war so mein Studium. Und dann habe ich angefangen, also das war der Beginn meiner Forschung. Ich habe nicht in dem Verhaltensmuster der Menschen geforscht. Ich habe nicht mit dem Gehirn geforscht. Das Gehirn ist für mich das Blödeste, was wir jemals hatten in unserem Körper. Das Gehirn hat nicht einmal Leben. Und heute forschen sie noch, die Neurologen, die forschen immer noch daran, ob ihnen das Gehirn nicht doch noch einen Punkt Schöpferkraft gibt. Sie können forschen, wie sie wollen, es gibt es nicht. Das Gehirn ist nichts anderes als die Festplatte eures Computers. Das Gehirn ist eine Festplatte, sonst nichts. Und ich habe die menschliche Datenbank erforscht. Die menschliche Datenbank ist das Geheimnis des Lebens. Angefangen hat das mit Eva Maria Sanders. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen. Ich hatte Krebs und wurde gesund. Ist ein Bestseller in Deutschland. War vor 18 Jahren. Mit der habe ich gearbeitet. Die wurde nach Hause geschickt zum Sterben. Hatte noch 6 Wochen Lebenszeit. Und da habe ich mit ihr gearbeitet. 2 Wochen später war die wieder fit. Weil ich bin kein Wunderheiler. Ich mache auch keine Medizin. Ich mache auch keine Therapie. ich bringe Menschen das Leben wieder, ich hauche denen wieder Leben ein, dass ihre Zellintelligenz, ihre Schöpferkraft wieder anspringt. Wenn dieser Motor wieder aktiv ist, dann ist auch die Lebensfreude wieder da. Und dieses, das ist wie so ein Funke, als wenn ich beim Auto so die Kerzen an, also das ist so ein Anklicken von etwas, was wir lange verloren haben. Das ist die Grundidee von meiner Forschung. Und Eva Sanders hat ja dann ihr Buch geschrieben, 2 Jahre später, ich hatte Krebs und wurde gesund. Und das war der Beginn, dass das bekannt wurde, wie ich denke, was ich da mache. Und da kam natürlich viel Krebskranke oder andere Kranke, egal welche Krankheit jemand hat, egal was die Menschen für Probleme haben, egal ob sie Angst haben oder Wechseljahre oder ich weiß es nicht, was Menschen alle haben, nichts von diesem ist nicht heilbar. Wir haben so viele unheilbare Dinge im Körper, chronische Krankheiten. Das ist Quatsch für mich. Wenn ich die Zellintelligenz aktiv habe, dann bin ich ja für mich der Meister. Und das glauben wir einfach nicht mehr. Punkt. Da wollen Menschen mit mir tagelang rumdiskutieren, warum, weshalb, wieso, da gibt es keine Antwort für. Das ist so furchtbar einfach. Das heißt, die Datenbank hat jeder in sich, das ist der Hirnstamm. Hier hinten im Hirnstamm ist die Datenbank. Damit arbeite ich. Ich sehe, wie am Hirnstamm die Datenbank aussieht und dann gehen die Menschen in den Körper, gucken sich ihren emotionalen Müll an, machen den auf und das war's. Das hört sich furchtbar schrecklich einfach an. Ist es auch. Wir sind aber zu kompliziert geworden, dass wir gar nicht mehr das Einfache glauben. Alle großen Dinge waren einfach. Alle großen Dinge. Einfach, so schreibe ich auch. Sie werden in meinem Buch auch sehen, dass ich komplett anders schreibe. Ich schreibe nicht einfach, sondern ich schreibe einfach. Weil das ist alles einfach. Wir reden vom Multitasking, sind wir aber nicht. Ich kann immer nur eine Sache machen. Entweder kann ich Sie besuchen gehen oder hier sitzen. Im Kopf kann ich natürlich noch 50 andere Sachen tun, aber in der Tat nicht. Und deswegen funktioniert das nicht so richtig mit dem Multitasking, auch bei uns Frauen nicht. Also das ist ja das, was nicht funktioniert hat. Okay, das war der Werdegang. Es sind noch ganz viele andere Geschichten hier drin von Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Aber Tatsache ist einfach, dass wir erkennen sollen, dass wir das selber alles können. Ich lese euch noch eine Geschichte. Martin erzählt. Im Sommer letzten Jahres sind mir 2 Frauen weggelaufen und dann werde ich auch noch arbeitslos. Das tut so weh, dass ich mich tagelang bei Mama ausweine. Mama weiß immer Rat, denn sie ist Psychotherapeutin und hat immer sofort gute Therapien für mich. Martin, tu was für dich. Auf andere und die Frauen ist kein Verlass. Schnell visualisiert sie mich mit ihrem Positivdenken und sieht, was ich alles in einem halben Jahr sein könnte. Da Mama für mich immer nur das Beste will, schickt sie mich auf Fortbildungen, die sie selbst kennt und ich nutzen soll. Ich denke positiv, bin brav, brülle meine Emotionen raus, wachse spirituell, aber die Essenz meines Lebens finde ich nirgends. Als ich Mama nach 4 Monaten wiedersehe, erkenne ich, dass sich etwas bei ihr verändert hat. Jetzt hat sie sowas Essentielles in ihrem Gesicht, ihre Ausstrahlung. Schnell frage ich Mama, was hast du getan? Sie antwortet, ich war in Berlin auf einen Inspirationstag bei Elisa Dorant. Dort habe ich eine ganz andere Lösung für die vielen psychischen und organischen Probleme erfahren. Das ist jetzt mein Weg. Daraufhin besuche ich den Intensivkurs bei Elisa Dorant und erfahre eine Lebensart, die ich jeden Tag für mich selbst anwenden kann. Elisas Klarheit entspricht genau meinem Naturell als Ingenieur. Ich sehe hier im Kreis nur 3 Männer und viele wunderschöne Frauen, die sich jeden Tag super teilen. Abends an der Bar werde ich gefragt, ob wir Models sind, die hier im Hotel ausgebildet werden. Ich grinse in mich hinein und denke, das kann doch nicht wahr sein. Nach außen sehen Cornelia, Susanne, Christiane und der Rest super aus. In Wahrheit haben alle Krebs und tragen Perücken. Nur Cornelia wagt sich ohne Haare in den festlich geschmückten Dinnersaal und schmückt ihre Glanze mit einer Perlenkette. Wieder sind alle im Saal begeistert und denken, das ist der neue Trend, weil ja auch Demi Moore sich ihre Haare abrasiert hat. Alleine dieser tägliche Spagat von Realität und Täuschung macht mich sprachlos. Schon nach kurzer Zeit werde ich im Kurssaal von den Mädchens provoziert, dass ich meine gut versteckten Masken im sogenannten Unterbewusstsein aufbreche. Ich erlebe viele Emotionen, nutze sie und löse alles, was andere bei mir auslösen. Für Elisa gibt es nur ein Bewusstsein, kein Unterbewusstsein. Für mich gibt es kein Unterbewusstsein. Das Bewusstsein ist immer ganz da. Bis heute habe ich mich wie ein Lämmchen verhalten, mit Springerstiefeln und kämpferischen Olivensoldatenlook. Auch ich erlebe meine Verwandlung, Wut und Zorn, was ich immer so schön verdrängt habe. Jetzt erlebe ich meine Bösartigkeit und löse sie direkt chemisch auf. Die Mädels sind alle bösartig erkrankt, doch im Außen hübsch, ordentlich und attraktiv. Elisa sagt Susanne, egal wie schön du dich anziehst, dein Krebs verrät dich innen bös und außenartig. Deswegen heißen solche Krankheiten auch bösartig. Okay. Also das endet dann so, wir haben noch zwei Minuten, habe ich gerade. Das endet dann so, die Geschichte, dass er selber seinen Weg geht, wieder Freundin hat, wieder Arbeit gefunden hat und seine Freundin, die hatte Neurodermitis, die hat er dann auch dahin geschickt in den Kurs und die hatte wirklich, ich habe das gesehen, ich habe nicht geglaubt, dass es sowas gibt, die war so entzündet, die Neurodermitis, dass die nur noch Leinentücher tragen konnte, die konnte gar nichts mehr anziehen. Und mit Cell Wellness, wo der Stoffwechsel komplett umgebaut wird, hat sie in 4 Wochen nichts mehr gehabt. Der 20 Jahre gegen Neurodermitis gekämpft. Und das ist, sage ich nochmal, meine Forschung ist keine Wunderheilung, ist auch keine Therapie und keine Medizin. Ich gucke komplett woanders hin. Und ich mache nichts, ich heile auch keinen, das macht jeder selbst. Und das ist für mich ein reiches Leben. Dankeschön.
Vielen Dank. Das Buch können Sie auch ja noch einsehen und falls Sie noch eine Frage an Frau Durant haben, Frau Durant wird hier ja auch noch vorne neben den Büchern sein, sodass Sie dort auch noch Kontakt aufnehmen können beziehungsweise sich ein Buch besorgen können. Danke, Wiedersehen.
Danke.
Ja, einen schönen guten Tag. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Sie sind heute zu Besuch beim Mines Verlag und wir sind ein Verlag für Sicherheitspolitik und Streitkräfte. Wir sind eine Nische, wie man sicherlich sich so denken kann. Aber für mich ist es sehr wichtig, dass wir nicht nur eine Stimme. Für die Soldaten sind, sondern ganz wichtig ist eben auch die Verknüpfung von Soldat, Gesellschaft. Wir haben eine Armee in der Demokratie und der Austausch ist mir sehr, sehr wichtig. Und wir haben ein ganzes Potpourri von Büchern Und unter anderem haben wir auch Militärgeschichte, und zwar auch sehr frühe Militärgeschichte. Und heute habe ich einen meiner Lieblingsautoren dabei, den Herrn Ingo Pfeiffer. Und bei Ingo Pfeiffer...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.